Der Justwahnsinn in Liga 2 geht weiter. Obwohl Almabtrieb traditionell erst zwischen September und Oktober gefeiert wird, jagt die Arminia Cottbus schon im August aus dem Stadion. Die Hertha schickt Heidenheim, Darmstadt geht in Dresden zum ersten Mal dieser Saison Knockout und sieht Sterne. Aus Phil Harris wird viel Harris, denn mit 4 Torbeteiligungen ist der Kieler an jedem Tor seiner Mannschaft in dieser Saison direkt beteiligt. Und obwohl der Renovierungsstart für den Stadionumbau in Osnabrück erst im Januar 2027 angesetzt ist, zerlegt der FC Magdeburg die Bremer Brücke mit einem doppelten neuen Banger schon im September 2026 in ihre Einzelteile. Es ist viel passiert, wir sprechen über den zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga und welche Spieler ihr euch in der Pokalpause unbedingt ins Team holen solltet. Jetzt bei Spieltagssieger-Besieger. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Viel Spaß mit der folgenden Episode zur zweiten Bundesliga. Servus, liebe Hörer, an der Stelle kurzer Disclaimer vorab. Leider wurde bei der Podcast-Aufnahme das falsche Mikro bei mir ausgewählt und dementsprechend ist die Soundqualität heute ein Ticken schlechter. Beim nächsten Podcast wieder in gewohnter Qualität. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem das eine oder andere aus dem Podcast mitnehmen.
Tusche, mein Lieber, was
war das? Ich möchte mit dir nicht reden.
Für ein denkwürdiger
Spieltag.
Ich möchte
nicht mit dir reden. Ciao, das war's. War ein toller Podcast. Tschüssi.
Reimann hat die Hälfte deiner Punkte gemacht. Wie kann das passieren? 394 Punkte an einem Spieltag. Nicht mal die 400. Wo ist der 11-Starter-Tusche hin?
Erzähl mal weiter, ich mach mal kurz was auf.
Ja, gerne. Du hattest 4 Spieler diesen Spieltag mit Minuspunkten. Du hattest nur einen grünen Balken im Team und der 11-Starter-Tusche, der hier mal angepriesen wurde, Tusche overpaid zwar viel, aber er hat jede Woche 11 Starter. Der ist auch irgendwie verschwunden. Lee, Merckx und Bozziaris alle nicht gestartet. Dementsprechend bist du mit 8 Startern reingegangen, ungewöhnlich für dich. Am Ende des Tages waren es auch wirklich, wirklich wenig Punkte. 14. Platz von 14 unserer Liga.
Kennst du das Lied? Hier.
Ich mag mich einfach mal dazu setzen. Ist ja ein schöner Tag heute.
Okay, das wollte ich dir nur mitgeben, ja? Wenn du über meine Mannschaft sprichst. So!
Ich bin auch gleich fertig, Tusche. Ich glaube, solche Spieltage haben wir alle schon erlebt, kennen wir zuhauf. Die machen einfach so ein Wochenende hinten raus echt madig.
Die machen echt tot. Und das Gute ist, ich war in Hannover gestern und ich hatte echt keinen Empfang. Ich konnte zwischendurch nicht mal reingucken. Das hat meine Laune offen, also hoch gehalten. Aber wo ich zu Hause angekommen bin, dann bin ich ja von Hannover zum Geburtstag gefahren von meinem Geschäftspartner. Dann war ich zu spät dran zu Hause, hab nicht Nikic verkauft, weil der echt... Der ist gerade so bodenlos im Kickbase-Sport, was sie da hinten zusammenbasteln. Auch der da hinten, Skandal, da habe ich wieder 250 Nasse gemacht, weil natürlich der Markt da drunter gegangen ist, weil ich mir zwischendurch Kolbe geholt habe für einen krassen Overpay. Mhm. Ach, hör auf, Alter. Dann wollte ich Takahashi holen, den hast du geholt, habe ich gar kein Angebot abgegeben, weil ich einfach zu spät dran war. Da könnte ich ausrasten. Dieses Spiel, dieser Sport macht mich manchmal kaputt. Aber wie immer, die letzten Jahre... Ich will nicht einsehen, dass ich ein schlechter Kickbase-Manager bin. Das möchte ich nicht einsehen. Aber das jetzt gerade wieder, es tut echt weh. Aber wie immer, der positiv bekloppte Tusche wird trotzdem weiter durchziehen, hat Ideen und wird versuchen, seine Mannschaft wieder irgendwie anders zu gestalten. Und ich muss ja sagen, klar, ich habe jetzt nicht die 11 Starter gehabt, weil ich den Spieltag 1 schon ein bisschen umbauen musste. Mhm. Aber ich habe eigentlich trotzdem, eigentlich fand ich, eine solide Truppe gehabt. Ja, du hast Nikic, ich hatte Siersleben, ich hatte Reimann. Dann habe ich Damar, Becker, Honza, Gindorf. Eigentlich ein geiles Mittelfeld. Bozziaris, klar, war angeschlagen, war 50-50, war gar nicht dabei, war mir egal, konnte eh nichts anderes machen. Merckx habe ich dazugeholt, weil er ein paar Minuten gekriegt hat. Im letzten Spiel, im ersten Spiel und Marktwert hochgeht, hat ein paar Minuten bekommen und Lee hat nicht angefangen. Dann kommt ein Smith irgendwo her, ist 48 Stunden in Darmstadt und fängt einfach an. Ja, und das sind halt echt brutale Dinge, die tun echt, echt weh, muss ich sagen. Aber so ist es. Das kennen wir alle da draußen. In der Kickbase-Sportwelt, so ist es, es geht immer, immer weiter. Auch der Onkel Tusche wird zurückkommen. Er hat schon wieder Ideen, hat umgesetzt, hat sich Kolberin geholt. Da hat Janni schwer abgekotzt und Janni wollte über 3,1 Millionen bezahlen, mehr. Dann wisst ihr, wie verzweifelt Janni ist. Aber der Onkel Tusche hat nochmal nach oben korrigiert und hat ihn sich gezogen.
Ja, war auf jeden Fall kein schlechter Transfer, gerade wenn man sieht, wie die Hertha aktuell abliefert. Ich glaube, Diese Kickbase-Performance des Wochenendes, Tusche, die wirst du an 34 Spieltagen nicht mehr unterbieten. Sollte schon ein Einzelfall und ein Ausreißer nach unten gewesen sein. Wenn es doch passiert, dann feiere ich hier eine Party. Und du musst ja auf der anderen Seite auch mal das Positive sehen. So, du hast jetzt 2 Wochen DFB-Pokalpause, du kannst ordentlich viel umsetzen, ein bisschen traden, dies, das, deine Mannschaft ein bisschen nach vorne pushen. Und, was natürlich auch gut ist, du musst keinen Spieler abgeben. Keiner bei dir 250 Punkte gemacht, keinen abgeben, ist doch super.
Warte. So.
Auf die Liga geschaut, Tekken Toralf gewinnt das Ding mit 1260 Punkten und wird von Piet Skobel und seinem Finn Otto in der IV getragen. Piet Skobel muss er jetzt aber abgeben, das heißt, da gehen auf jeden Fall ein paar Punkte flöten. Janni macht den 4. Platz mit fast 1000 Punkten, ein bisschen weniger. Ich bin auf der 8, Bench auf der 12 und du, wie schon gesagt, auf der 14. Also war von allen auch kein richtig geiler Spieltag. An sich ist aber wieder ziemlich viel passiert in Liga 2. Wir haben 5 Spieler, die bei uns in der Liga abgegeben werden müssen oder müssten. Nollenberger über 250, Krodowski mit 3 Buden über 250 Punkten, Skobel, Justwan und Winkler. Justwan und Winkler hat bei uns niemand, deswegen muss die auch niemand abgeben. Aber an sich schon wieder ein Spieltag, wo sehr, sehr viel drin gewesen ist. Tusche, mit welchem Trio kommst du denn heute bei uns in den Podcast?
Tusches Trio.
Eigentlich auch wieder ein Schnapperchen. Ich habe mir Inanoglu selber geholt. Deswegen habe ich ihn auch hier mit reingenommen, weil er mit 3,1 Millionen, glaube ich, ein Schnapper ist, ein Startaufspieler sein wird, weiterhin in Dresden und 105 Punkte gemacht hat. Finde ich, ohne irgendwie einen Assist oder sonstiges, ganz ordentlich für einen Angriffsspieler im Kickbase-Sport. Deswegen für mich ganz klar Inanoglu. Möchtest du dazu was sagen?
Nee, guter Take, check ich. Gute Rohpunkte gemacht gegen Darmstadt im Spiel, wo es auch ehrlicherweise gar nicht viel XG gegeben hätte. Finde ich gut. Start jetzt vor Lämmer. Also kann man sich einpacken, wird steigen. Gute Aktie.
Ja, zweiter auf jeden Fall Weinkauf von Hannover 96. Völlig überraschend im Tor. 83 Punkte gemacht. Wäre auf jeden Fall ein safe und grüner Balken gewesen, wenn sie den 0-0 gespielt hätten. Logisch. Und mit 250k ja, muss man holen. Also ich bin gespannt, wer den bei uns kriegt und wer wie viel Geld ausgibt für den Burschen, wenn er denn bei uns auf den Transfermarkt kommt. Weil du kannst natürlich viele, viele Millionen gut machen, nicht? Wenn du jetzt gerade einen teuren Torwart hast. Und ich bleib dabei, es sei denn, es gibt einen Trainerwechsel in Hannover, was auch sehr, sehr überraschend ist, aber nicht auszuschließen ist im Fußball, in der verrückten Welt, wird Weinkauf weiterhin halten. Er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Und der dritte ist im Bunde Kolbe, weil aktuell mit 5 Millionen viel, viel zu billig, 156 Punkte gemacht, hat, glaube ich, einen 147er Schnitt. Mhm. Muss man sich einsacken und nicht nur, weil ich die beiden jetzt geholt habe, aber das sind halt aktuell, finde ich, noch No-Brainer und Schnapper, die dann auch jetzt echt gut gepunktet haben an dem Spieltag.
Ja, check ich. Gehe ich alle mit. Gerade bei Weinkauf müssen wir später nochmal drüber quatschen, weil du ja in Hannover gewesen bist und eventuell auch ein bisschen mit Tietz drüber quatschen konntest, wieso, weshalb und ihr auch abgeklopft habt, ob das jetzt für die nächsten Spiele auch die neue Nummer 1 sein könnte, was ja auch gerade mit Blick auf Loretz, der einen sehr hohen Kickbase-Marktwert hat, spannend sein könnte. Millionen macht man damit auf jeden Fall gut in den nächsten 2 Wochen, wenn Weinkauf steigt. Aber natürlich, wenn es ein Starter ist, ab Spieltag 3, wäre auch das einfach eine sehr, sehr gute Investition über die DFB-Pokalpause. Trio sehe ich auf jeden Fall, alle gut gepunktet, kann man sich alle einpacken. Ich habe mir nach dem 2. Spieltag, Tusche, einfach mal ein paar Fakten zusammengeschmissen, von denen ich sage, die sind zum einen spannend, überraschend und zum anderen auch teilweise Kickbase-relevant. Erster und vielleicht auch langweiligster Fakt, in Spielen mit Lautern Beteiligung, du wirst es wissen, sind bisher noch keine Tore gefallen, ultra ätzend. Klar, gegen Wolfsburg war es ein großer Erfolg, gegen KSC zu Hause hätte man sich jetzt schon wahrscheinlich irgendwie eine Bude erhofft, war aber auch nicht wirklich viel drin. Bei Lautern also klarer Fokus gerade auf die Defensivspieler, wo vor allem ein Rasmussen, ein Elvedi und ein Jamfi und auch ein Kral im Tor richtig, richtig gute Punkte machen. Dann nächster Punkt, der SV Darmstadt ist saisonübergreifend seit 11 Spielen sieglos. Ihre Statistik sogar. Und da muss irgendein 12
ich glaube,
sogar.
Ich glaube, wir hatten gestern 12 bei uns, glaube ich. Ist egal, ob 11 oder 12, aber wie war es, das ist eine unfassbare Negativserie, ja?
Ja, wo du irgendwann auch den Bock umstoßen musst. Also jetzt beim Heimspiel gegen Kiel hast du das Ding stark nochmal gedreht bekommen und den Punkt geholt. Das war wirklich gut. Aber in Dresden auch wieder wenig nach vorne, hast keine klaren Tormöglichkeiten gehabt. Und irgendwann muss halt Darmstadt einfach ins Punkten kommen. Jetzt am 3. Spieltag kommt Hannover, da wird es auch wieder eklig. Gerade auch eine Mannschaft, wo du sagst, bis die nicht gewinnen, eigentlich Finger weg im Kickbase-Sport. Dann wird es euphorisch und furios. Nürnberg hat nach 2 Spieltagen die meisten Tore, 7 an der Zahl, und die meisten Torschüsse der Liga. Davon, ganz wichtig, waren 3 Dinger Standardtore. Also offensiv überzeugt man gerade brutal auf voller Linie und sowohl aus dem Spiel als auch vom runden Ball. Nürnberg immer, immer eine gute Wahl aktuell.
Ja, also Nürnberg, wow. Das ist eine Gruppe, eine Truppe, die echt Bock macht, ja, muss ich sagen. Also das ist schon was Feines, wie sie spielen. Auch nach Rückstand ist egal. Reichert hinten drin, auch extrem wichtig. Hey, wie er den Elfmeter hält. Und dann, glaube ich, nochmal ein Riesenbrett, wo, glaube ich, Klaus auf 3 einstellen könnte oder hätte können. Also das ist schon eine coole Gang.
Ja, auf alle Fälle. Eine coole Gang ist eigentlich auch Hannover, über die wir vermutlich ganz, ganz anders sprechen würden, wenn sie nicht die Mannschaft wäre, die nach 2 Spieltagen die meisten Großchancen vergeben hat. 10 an der Zahl, Tusche. Wenn du mal denkst, normale Ausbeute, die machen davon 6 Hütten, gewinnen die ersten beiden Spiele und haben halt 6 Punkte und nicht 0.
Das ist unglaublich. Ich habe jetzt beide Spiele ja live gesehen in Cottbus und gestern. Das ist irre. Das kannst du keinem erklären. Es ist aber Fakt. Sie stehen mit 0 Punkten da unten und das geht nicht. Es ist unglaublich, wenn du die Spiele siehst und genau was du sagst. Ich habe gestern auch schon wieder 4 Riesenbretter gezählt. In Cottbus waren es 5 oder 6. Du hast ja 10 gesagt jetzt in Summe. Mach nur die Hälfte, hast du auch 6 Punkte. Hast du mindestens 4 Punkte. Aber 0. Wow.
Das ist für mich auch der Punkt. Also spooky. Die spielen einen richtig guten Fußball und die Möglichkeiten sind da. Deswegen glaube ich aktuell noch nicht an einen Titzwechsel. Aber natürlich siehst du halt die Ergebnisse, du siehst keine Punkte. Du weißt, dass du in den kommenden Wochen halt wieder auch schwere Aufgaben vor dir hast. Du hast nicht wirklich was, was du ändern musst, weil eigentlich fußballerisch alles richtig gut läuft, aber die Ergebnisse nicht stimmen. Finde ich schwierig, wie du damit am Ende des Tages umgehst. Bin aber auch gespannt, wie Hannover da rauskommt. Ja, genau, gefährlicher Cocktail so. Und solange Ergebnisse halt nicht kommen und desto mehr sie nicht kommen, desto tiefer du unten drin hängst, wird halt der Weg nach oben irgendwann auch länger und länger, wobei jetzt noch keine Mannschaft von denen man es erwartet hätte, so klar vorne weggezogen ist. Also bisher sind schon, finde ich, eher Überraschungsteams mit Nürnberg und der Hertha, die da ganz oben thronen. Wir gehen weiter. Ein Stat zu Felix Klaus, den du gerade eben schon angesprochen hast. Das ist meiner Meinung nach 2 Spieltagen der unterbewertetste Big Boy. Der ist zwar mit 15 Millionen über den Daumen gepeilt, wirklich, wirklich teuer für einen Fürth-Spieler, aber er ist es wert, sage ich. Er ist es aktuell wert, weil er 114 Punkte an 2 Spieltagen über Torschüsse eingefahren hat, weil er schon bei 3 Buden steht, eigentlich mit dem Elfer auch eine 4. hätte machen können, weil er 7 Schüsse pro 90 Minuten abfeuert und gegen St. Pauli und gegen Nürnberg, was beides aktuell wirklich gute Mannschaften sind, ordentlich Chancen gehabt hat und seine Dinger gemacht hat. Dementsprechend, das finde ich jemand, der vielleicht vor 2 Spieltagen noch sehr unterm Radar geflogen ist, weil er eben so teuer ist. 2 weitere Fürther, die, glaube ich, gerade auch ein bisschen underrated sind, sind Heuer und Kerestes. Die haben nämlich nach 2 Spieltagen die meisten Punkte im Abwehrboss, also die meisten Punkte gegen den Ball gesammelt. Und ich glaube, das beschreibt Fürth auch eigentlich ganz gut. Ein defensiver Fokus, wo du vor allem versuchst, hinten gut zu stehen und dann eben Breakout-Spieler vorne drin, wie ein Klaus, der einfach über seine Aktionen, Schüsse und Buden gerade überzeugt.
Und Kerestes, ich hatte Heuer wieder verkauft, andere Idee gehabt, Kerestes wollte ich gerne haben, hatten wir bei der Gutes Näschen, wo wir den angeteasert haben und jetzt funktioniert der Bursche, kotzt mich an.
Ja, so ist es. Manchmal gehen Ideen dann auch erst 1-2 Spieltage später auf, aber so ist der Kickback-Sport. 2 Fakten habe ich noch. Erster davon ist, Vanicek ist nach 2 Spieltagen mit 241 Punkten der beste Rohpunkter der Liga, ist also nach wie vor Mr. Kickbase in Liga 2 und überzeugt uns auch in der Saison. Und letzter Punkt ist, rechnet man die Gegentore vom VfL Osnabrück nach 2 Spieltagen hoch, würde der VfL diese Saison 119 Gegentore kassieren, Tusche.
Das wäre schon hart, ja. Aber ja,
7 Dinger ist schon viel, Mann.
Ja, natürlich. Mann, du musst gerade als Aufsteiger, musst du dann gerade erstmal über die Defensive kommen, eklig sein, in die Zweikämpfe kommen, ja. Dass die Gegner keinen Bock haben, gegen dich Fußball spielen zu müssen, das kriegen sie gar nicht hin. Aber mal, vielleicht brauchen sie ein paar Spiele. Aber ich glaube, auch das haben wir ja gedacht und auch gesagt, dass es wahrscheinlich eine sehr, sehr schwierige Saison wird für Osnabrück.
Ja. Um langsam, aber sicher in den Spieltag reinzukommen, Tusche, habe ich diese Woche eine neue Kategorie für dich dabei. Und das sind die Top 10 Preis-Leistungsspieler. Gerade vor der Pause, jetzt sehr relevant, weil alle 10 mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich über die 2 Wochen und den Pokal steigen werden. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis an dem Spieltag hatte Leo Weinkauf. 250.000, der wird in den nächsten Tagen steigen, geht da drauf. Dann haben wir Meier von Bochum. Es gibt 2 250.000 Meier-Spieler. Einmal beim KSC und einmal bei Bochum. Die wurden beide eingewechselt. Auch da keine Starter, aber beide Male draufgehen, weil es Transfergewinne oder Marktwertgewinne für euch sein werden. Dann Smeed von Darmstadt, der auch sehr günstig ist, der starten durfte, wo ihr auch reingehen solltet, der wird steigen. Rieselmann von Osnabrück kam rein, 250k. Kein guter Punkter, aber jemand, der euch Marktwert gut macht in den nächsten Wochen. Dann haben wir Kaufmann vom FC Heidenheim auf Platz 5. Kam im Spiel gegen die Hertha rein, macht seinen Assist und ordentliche 60 bis 70 Punkte. Kostet aktuell unter einer Mio. Auch den sehe ich in den nächsten Tagen und Wochen stark steigen. Wir haben Kornwachs, der bei Nürnberg Minuten bekommen hat. 250k Spieler. Wieder kein Starter, aber eine steigende Aktie. Wir haben Sicker bei Bielefeld. Hier wird es wirklich spannend. Der durfte für Handwerker zu Hause gegen Cottbus anfangen. Kostet 2,1 Millionen. Und nach dem guten Spiel gegen Cottbus sehe ich ihn auch an Spieltag 3 wieder von Beginn an. Auf der 8 kommt Grimaldi von Nürnberg, wurde dann Richtung Ende des Spiels eingewechselt, kostet 700k, hat dann gute 44 Punkte gemacht. Niemand, den ich gerne aufstellen würde, wenn ich nicht unbedingt noch irgendeinen Lückenfüller brauche, aber auch da wieder jemand, der steigen wird. Die letzten beiden nochmal sehr relevant. Einmal Merkner beim FC Magdeburg, macht 70 Punkte, kostet 1,4 Millionen und durfte starten nach dem Debakel 1:6 gegen Braunschweig, hat man jetzt 3:0 gegen Osnabrück gewonnen, dürfte also auch da weiter in der Startelf stehen. Und last but not least, Joel Grodowski, das ist ein Mann mit 7,6 Millionen Marktwert, trotzdem noch in dem Ranking auftaucht, kann nur passieren, wenn er wirklich, wirklich explodiert. Und mit 366 Punkten hatte der einfach einen Sahnespieltag, also auch da steigende Aktie für die nächsten zwei Wochen.
Gut so, Junge, stark, mein Schatz, da bist du doch wieder. Gute Info, sie haben gleich wieder zwei, drei Mann reingeholt und ich habe in dem Moment Hara gekriegt. Yes!
Taichi Hara bei uns oder was?
Naja, Logo, Junge, das ist der Papa-Mann.
Für, jetzt wird es natürlich spannend, 6,6 Millionen.
Na klar, kann ich Lee gleich wieder wegpacken. Kein Problem, Hara rein, na da sind wir doch.
Das ist ein guter Transfer nach dem Tor jetzt gegen Kiel, aber ich sag auch, Abdouli Cissé, wenn der wieder fit ist, Tusche, ist auch Taichi Hara nicht unangefochten davor.
Der spielt safe. Ich habe gute Infos nach Hamburg.
Freut mich für dich, Tusche. Danke. Dann werde ich ja vielleicht mal anklopfen, falls ich was brauche.
Ich brauche Punkte, Mann. Aber Hara. Und der Erste, der geantwortet hat, war Janni, weil er wieder abgekotzt hat, dass er nicht gekriegt hat.
Wir gehen rein, Tusche, in den Spieltag. Braunschweig gegen Bochum. Freitagsspiel. Bochum gewinnt 1:0. Letzte Woche war es noch ein 0:1 aus Bochumer Sicht. War wieder ein sehr ausgeglichenes Spiel, wie schon im ersten Spiel. Hatte Bochum Möglichkeiten, hatte Braunschweig Möglichkeiten. Diesmal hat Bochum aber gezogen und die nackten Fakten sind, Top-Punkter der beiden Mannschaften waren Aydin und Hofmann mit 123 und 181 Punkten. Teampunkte bei Braunschweig sahen mit 588 echt nicht so gut aus. Bochum mit fast 1,4 ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht aus Kickbase-Sicht. Und wenn man auf die XG schaut, war es mit 1,5 zugunsten von Braunschweig zu 1,23 zugunsten von Bochum. Ein sehr ausgeglichenes Spiel, das in beide Richtungen hätte kippen können. Ich glaube, ähnlich wie letzte Woche Bochum gegen Hertha. So, es kann unentschieden sein, es kann 1-0 für irgendwen sein, so wie es halt immer ist. Fällt das in eine Richtung aus. An sich habe ich zum Spiel nicht viel zu sagen, außer dass meine Kickbase-Takeaways sind Hoti, wenn fit, vor Frenkert, Metz vor Karademir, Pannewick vor Bomb und Holtmann vor Grimaldi, weil das die vier Startelfwechsel sind, die wir in der Partie gesehen haben.
Jo, also das ist, ich glaube, Metz war klar, auch nach der Reinnahme im ersten Spiel zur Halbzeit, gerade auch wie den linken Fuß, für ein Spiel auch extrem wichtig. Hoti schon ein bisschen überraschend, finde ich. Mhm. Hoti, wer hat da noch IV gespielt? Das sind zwei Rechtsfüßer. Frenk hat das, glaube ich, schon
Rechtsfüße
oder Linksfuß, würde ich sogar sagen.
Elas hat noch gespielt.
Ja, okay. Puh, hätte ich jetzt nicht sofort erwartet. Pannewick war, glaube ich, auch klar, dass er für den Pommen kommt. Und Holtmann nach seiner Einwechslung auch für den jungen Grimaldi. Aber das wird wahrscheinlich immer mal wieder so. Du hast das Röster schon immer mal guckt, Trainingswoche, Eindrücke, Bauchgefühl. Ich bin im nächsten Spiel sogar Freitagabend in Bochum am dritten Spieltag. Mal gucken, wer dann am Ende anfängt. Aber das Gute, Bochum ist Freitagabend einzusehen. Auch das auf dem Transfermarkt nicht zu unterschätzen. Ja, die vier Mannschaften, die freitags anfangen, wo man halt immer reinkicken kann, wer dann tatsächlich startet.
Ja, ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Wir gehen ins zweite Freitagsspiel rein. Kiel gegen St. Pauli. Und nachdem Kiel letzte Woche eine 2-0-Führung verspielt hat, konnten sie jetzt einen 2-0-Rückstand aufholen. Kiel aber an sich auch hier, wie schon im Spiel gegen Darmstadt, die an sich tonangebende und bessere Mannschaft. Was mir jetzt nach zwei Spieltagen als Stat aufgefallen ist, dass man mit 57% Ballbesitz unter Tim Walter aktuell die Mannschaft ist in Liga 2, die am meisten Ballbesitz hat. Also sehr relevanter Stat für Kickbase und für Rohpunkte, wenn es auch nicht für alle gilt, wie wir jetzt bei Ivan Nikic in der IV-Tusche leider gesehen haben. Gegen St. Pauli waren es 64% an der Zahl, war für mich auch an sich die klar bessere Mannschaft. Und nach einem halben Jahr Tim Walter muss man sagen, dass Walterball auch mit ganz ordentlichen Rohpunkten jetzt langsam wirklich in Kiel angekommen ist und sich auch zeigt, wenn auch die Ergebnisse noch nicht stimmen. Nekic hatten wir gerade eben schon angesprochen mit einem echt, echt bitteren Spieltag und Harris halt brutal überzeugend. Hätten wir ja eigentlich, wenn Kvilitaja fit gewesen wäre, nicht starten sehen, macht jetzt aber 4 Scorer an 2 Spieltagen und ist damit, glaube ich, mehr drin denn je in der Startelf.
Ja, natürlich. Also Harris auf jeden Fall. Ja, wenn du 4 Scorer machst an 2 Spieltagen, brauchen wir nicht drüber reden, dass der weiterhin starten wird. Kvilitaja, glaube ich, dauert auch noch eine Weile, bis er wieder zurück ist. Ansonsten, klar, der Walter Fußball immer offensiv. Ich glaube, dass es wenige Spiele geben wird, wo sie zu Null spielen. Ja, auch da muss man drauf achten, glaube ich. Ist die Frage, klar, wenn es mal zu Null ist und dann ihren Fußball spielen und nicht diese Fehler machen, die Nekic und Co. machen aktuell in den ersten beiden Spieltagen, dann lachst du dich tot als Kickbash-Manager. Mhm. Aber Stand jetzt sieht es hinten echt sehr, sehr wackelig aus. Auch wenn man sagen muss, das erste Tor ist für mich ein Abseits, weil halt schon Nekic dann in dem Fall schon behindert. Aber nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, nicht so oft sein, dass halt dass Kiel die Null-Punkte-Bonus bekommt. Mhm. Ja, darauf achten. Ansonsten kannst du offensiv immer stellen, weil nochmal, da werden immer 2, 3, 4 oder mehr Tore fallen in dem Spiel mit Kiel. Da wird sich, glaube ich, nichts dran ändern.
Ja, wer nach dem Spiel von Walter gelobt worden ist, war Padusi, der jetzt zweimal für und vor Tolkien starten durfte. Ich wollte dich eigentlich fragen, Tusche, wen von den beiden du an Spieltag 3 anfangen siehst? Hast du mir vor dem Podcast schon gesagt, dass du eventuell jemand ganz anderen da auf links hinten siehst?
Ja, ich glaube, dass heißt er Takahashi? Ich glaube, dass er auch eine Rolle spielen könnte. Die Frage ist, wo Padusi vielleicht noch spielen kann. Aber ich glaube, dass das auch eine gute Alternative werden könnte.
Ja. Takahashi ist richtig, genau.
Ja. Takahashi, ja. Also Takahashi da draußen einsacken, auf jeden Fall auch mit Marktwert und eventuell sogar jemand, der schon ersten Minuten bekommt und vielleicht auf längere Sicht anfängt. Und vielleicht schon am nächsten Spieltag.
Nehme ich mir auf jeden Fall mit. Es war ein Zufallskauf und nur wegen der Marktwerttendenz, die ich da gemacht habe. Sollte er wirklich starten, wäre es natürlich noch besser. Auf der anderen Seite bei St. Pauli habe ich mitgenommen, dass sich Karst jetzt mit seinem ersten Tor in Liga 2 zurückgemeldet hat und das Flankenspiel von St. Pauli ihm, glaube ich, mittel- bis langfristig zugutekommen wird. St. Pauli hat jetzt nach 2 Spieltagen mit 31 Flanken aus dem Spiel die meisten Flanken in Liga 2 geschlagen.
Abstand.
Mit Abstand im Verhältnis dazu. Magdeburg und Darmstadt sind Team Nummer 2 und 3 in der Kategorie mit 20 und 19 Flanken. Also schon unverhältnismäßig viel, wie St. Pauli hier über Oppi und Pirka auf Flanken aus dem letzten Drittel setzt.
Ja. Also das sieht gut aus, obwohl jetzt Martin Kars jetzt nicht so der Flankenabnehmer ist, der natürlich eher schon mehr Tiefgang hat. Ich glaube, das ist sogar erst Hara, der Typ, der halt eher mal einen Kopfball machen wird. Aber das Spiel von St. Pauli liest sich auch ganz gut oder lässt sich auch ganz gut ansehen. Ich glaube, St. Pauli, gerade dann zu Hause auch, ja, interessant, habe am dritten Spieltag St. Pauli gegen Kaiserslautern. Mhm. Bin mal gespannt, wie sie sich da durchsetzen, weil Kaiserslautern die einzige Mannschaft ist ohne Gegentor. Nicht, stimmt nicht, VfB Wolfsburg genauso. Aber da bin ich gespannt. Aber Kars wird, wenn er 30 Spiele macht, auch seine 15 Tore machen.
Ja.
Und ich glaube auch Hara wird doppelt treffen, oder zweistellig treffen. Und hoffentlich schon nächsten Spieltag.
Du hast Hara jetzt für recht viel Geld gekauft.
Nur hallo, 2 Millionen drüber ist
ja nicht. 2 Millionen drüber. Ja, du bist auf jeden Fall überzeugt von dem Mann. Ich wäre ein bisschen skeptischer wegen Ceesay. Siehst du die Chance, dass Ceesay da irgendwie in 2 Wochen nach der Pause ein Wörtchen mitzuschnabeln
hat
vorne drin oder erstmal nicht?
Möchte ich nicht sehen.
Okay. Und jetzt neutral aufgeschaut. Der hat eine gute Vorbereitung gespielt, der Mann.
Ja, logisch, aber ich glaube, dass Hara jetzt mit seinem Tor dann auch erstmal da vorne mit Kars gesetzt ist.
Okay.
Und Ceesay natürlich jemand immer ist, der reinkommen wird, wenn er denn verfügbar ist und dann vielleicht auf lange Sicht vielleicht mal den Hara oder Co. verdrängen wird. Aber vielleicht wird es auch mal eine Systemänderung geben, dann vielleicht kannst du auch mal ein 3-4-3 oder ein 4-3-3 spielen, wo alle drei dann auf dem Platz stehen, ist sicherlich auch mal möglich.
Ja, passt. Letzter Punkt zu St. Pauli. Beide Male mit derselben Elf gestartet. Dementsprechend könnt ihr euch mit euren Startern, die ihr gerade habt, vermutlich recht sicher sein. Wir gehen einen Tag weiter, gucken in den Samstag rein und fangen an mit Osnabrück gegen Magdeburg. Magdeburg rehabilitiert sich nach dem 1-6 gegen Braunschweig und ist das einzige Team, Tusche, das am zweiten Spieltag über 2000 Teampunkte einfahren konnte und damit die beste Mannschaft, auf die man hätte gehen können am zweiten Spieltag. Nollenberger macht ein unfassbar starkes Spiel, macht da zweimal den Ball eiskalt mit rechts rein. Echt, echt gute Tiefenlaufwege gehabt und ich finde, die Bälle von Magdeburg, die immer wieder hinter die Kette gechippt werden, sind auch wirklich, wirklich gefährlich, unangenehm zu verteidigen, wenn du im Rückwärtslaufen diese Dinger da irgendwie rauskratzen musst. Aber ich finde es schon krass, dass Osnabrück jetzt in 2 Spielen 7 Gegentore bekommt und so ein bisschen wie die Schießbude der Liga gerade aussieht.
Ja, wirkt auf jeden Fall so. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Gerade auch nach dem Spiel dann in Heidenheim 4-3, wildes Spiel. Klar, da kannst du positiv mitnehmen, dass du 3 Tore in Heidenheim geschossen hast. Da hast du natürlich auch 4 bekommen. Jetzt 3 gegen Magdeburg. Das erste muss Grummer erhalten von Neuenberger. Ist für mich auf jeden Fall ein Torwartfehler. Ja, den musst du halt halten und irgendwo anders, aber der darf niemals ins Tor. Den zweiten macht Neuenberger unfassbar nach dem Steckpass oder den Schipper von Artiger. Ein unfassbares Tor, da kann er nichts machen. Aber, puh, Osnabrück im Kickback-Sport auf jeden Fall Finger weglassen. Wüsste nicht, wen du da jetzt, wo du sagst, oh komm, der gibt dir dann immer irgendwie deine 60 bis 100 Punkte. Ich glaube, den gibt's gefühlt nicht.
Es gab auch an dem Spieltag keinen einzigen VfL-Spieler mit grünen Balken. Jakobsen war der Beste mit 78 Punkten. Ich muss sagen, ich habe mir Krumrei bei mir ins Tor geholt, weil ich dachte, das ist ein Spieler oder ein Keeper von einer Mannschaft, die einfach viel aufs Tor bekommen wird und die ordentlich Krach haben wird. Aber ehrlicherweise ist dann von den Dingen auch einfach viel drin und er kriegt keine Punkte für Dinge. Und er wirkt in den ersten beiden Spieltagen jetzt auch nicht so krass sicher. Ich fand auch, das erste Tor sieht nicht gut aus.
Gab es denn mit unseren Fehler vor Gegentor?
Gab es nicht. Und ich habe aber auch die Begründung
mit dabei.
Ich habe auch die Begründung mit dabei, warum ich da 45 Punkte nicht abgezogen bekommen habe, Tusche. Liegt nämlich daran, dass die
Weil du bei Kickbase arbeitest.
Das ist deine Sichtweise auf die Dinge. Nein, liegt daran, dass 2 Spieler von Osnabrück die Schussbahn verdeckt haben und, glaube ich, auch ein Kopf ziemlich genau auf Ballhöhe gewesen ist, der dann am Fünfer stand. Dementsprechend ist man da nicht auf Fehler vor Gegentor gegangen und allgemein ist in der Saison die Tendenz, weniger Fehler vor Gegentor zu geben und mit dem Wert ein bisschen strenger zu sein. Ich finde aber auch, es sieht maximal unglücklich aus, weil er eigentlich mit beiden Händen zum Fangen zum Ball geht, der oben drüber rutscht. Sieht nicht cool aus. Am Ende des Tages müssen wir, glaube ich, einen Torwart fragen,
wie also er das einschätzt. Also abziehen bei Anton.
Ja, kann man ja jetzt auch seit dem Jahr über Strafen in der Liga theoretisch so regeln. Also es gibt in den Admin-Settings die Möglichkeit, Punkte gut zu schreiben und Punkte abzuziehen. Könnte man also in Ligen, die das abstimmen wollen, auch so machen. Wir haben das ja zum Glück nicht irgendwie als Regelwerk integriert. Scheiße. Dementsprechend bleiben wir bei den offiziellen Punkten, Tusche.
So sieht's aus. Aber nochmal, bockstabiles Spiel von Magdeburg, eine gute Reaktion auf das 1-6. Und dann sieht man, wenn Magdeburg on fire ist, Restverteidigung, dann ist das halt schon eine coole Truppe in Liga 2, nicht? Also, ich glaube, vielleicht ist so ein Ding da einfach mal gar nicht so verkehrt am ersten Spieltag, wo du mal so richtig in die Fresse kriegst auf Deutsch, ja. Dann läufst du eine Trainingswoche von alleine und dann nimmst du 1-2 Änderungen. Mit so viel haben sie ja gar nicht verändert. Jäckel raus.
Jäckel raus und Bockhorn eben gezwungenermaßen raus.
Klar, ja, logisch. Den jungen Merkner rein und Müller. So, und das war's, nicht?
Ja.
Oder?
Na, Jombe halt für Bockhorn noch. Aber das, also.
Okay, also 3. Also
3 Startelfwechsel, ja.
Von daher wird wahrscheinlich die Mannschaft genauso aussehen im Heimspiel gegen, muss lügen. Egal, 3. Spieltag. Auf jeden Fall, glaube ich, wird es da keine große Veränderung geben. Es sei denn, im Pokal passiert irgendwas Verrücktes.
Kiel.
Oh, das ist natürlich auch wieder ein geiles Fußballspiel, wo beide zocken wollen. Geil.
Ja, auf jeden Fall werden wir da Tore auf beiden Seiten sehen und erwarten. Ja. Wir gehen ein Match weiter, Tusche, und gucken auf das gute Derby des Spieltags. Wow. Franken-Derby. Fürth gegen Nürnberg. Was ein geiles Spiel. Hast du es gesehen?
Ja, also klar, ich hab die Konferenz angeguckt am Samstagmittag. Das war, also Simon war vor Ort, da werden wir nachher noch über in unserem Podcast Tusch und Tirol ein Beifall für 2 sprechen. Das war ein unfassbares Fußballspiel. Er hat geschrieben zwischendurch krank, was ist das für ein Spiel? Temperaturen, muss man auch mal sagen, ja, war nicht ohne. Also das, was die da beiden abgeruppt haben und wie gesagt, in Reichert sagt er, hält halt Nürnberg im Spiel, weil wenn Klaus das 3-1 macht, dann ist das Spiel wahrscheinlich gegessen, dann wird es ein ganz anderes Derby. Die Großchance habe ich gar nicht gesehen, weil halt meistens ja immer nur bei Torübungen schalten würde. Ja, du hast halt mal Glück, dass du was mitkriegst, wenn sie gerade nach Fürth schalten. Aber an sich wollen noch Fußballfans genau so ein Derby. Nicht 0-0, 1-1 und keiner will so, ey, komm, offenes Visier, feuerfrei, ja, Spektakel pur. Klar, für Fürther bitter, dass sie jetzt ein halbes Jahr lang oder fast ein Jahr bis zum Rückspiel ein halbes Jahr erstmal die Derby-Verlierer sind und Nürnberg der Sieger ist. Aber ey, das war schon Werbung für Zweitliga-Fußball. Das ist schon, würde mir öfters wünschen, dass solche Derbys genau so abgehen.
Voll, und ich glaube auch beide Mannschaften können nach dem Spiel mit einem positiven Erlebnis aus der Partie rausgehen, weil Fürth macht eigentlich auch ein starkes Spiel. Fürth hat die Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Fürth hat sogar deutlich mehr XG erzielt. Klar, die haben auch zwei Elfmeter gehabt, aber haben eigentlich 2,75 XG zu 1,48, wo man auch sagen muss, ey, Nürnberg aus 1,48 XG vier Buden zu machen, ist eine extrem starke Chancenverwertung. Haben sie auf jeden Fall stark umgesetzt bekommen davon, der Offensive rund um Justwan und Skobel. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften hier ein gutes Derby gezeigt haben, sich auf ihre Kernkompetenzen besonnen haben und für die nächsten Wochen auf jeden Fall gefestigt dastehen, alle beide. So, ich finde, Fürth hat zwei ordentliche bis gute Spiele gemacht gegen zwei starke Mannschaften mit St. Pauli und Nürnberg. Und Nürnberg an sich ist halt mit 6 Punkten einfach gerade super, super zufrieden und hat zwei richtig, richtig gute Spiele gegen zwei ordentliche Zweitligamannschaften gezeigt.
Ja, 100%. Also ich glaube, dass das Fürth, wenn sie weiter so machen, auch dann ihre Punkte einfahren werden. Aber trotzdem vier Gegentore dann noch auch teilweise zu einfach, fand ich. Mhm. Ja, das kannst du schon irgendwie besser wegverteidigen. Wird auf Strecke dann halt auch hart, weil du hast letztes Jahr schon 2 Tore im Schnitt gehabt, nicht? Also daran muss man schon arbeiten, sonst wird es auch wieder eine eklige Saison in Fürth.
Ja, ich hatte aber das Gefühl, dass einfach in den ersten beiden Spieltagen auch mit Heiko Vogel einfach so im mannschaftlichen Geschlossensein es eigentlich ganz gut aussieht. Gegen St. Pauli bekommst du nur eine Bude und hältst gut dagegen. Da wird die Mannschaft auch echt vom Trainer gelobt. Bin gespannt, wie es jetzt gegen Mannschaften aussieht, die vielleicht dann einen Ticken mehr Kragenweite 14, wo du auch einfach ein bisschen mehr eigene Anteile am Spiel bekommen wirst. Aber klar, 4 Gegentore sind natürlich in Summe, gerade wenn man auf irgendeinen Schnitt schaut, deutlich zu viel. Wer das Derby entschieden hat, waren ohne Frage Skobel und Justwan, wo man sagen muss, Skobel hat jetzt echt zwei richtig, richtig gute Spiele gemacht, hat beide Mal den grünen Balken eingefahren, gegen Dresden 102 Punkte gemacht, ohne Torbeteiligung, jetzt glaube ich 3 Torbeteiligungen gehabt gegen die Fürther und ist einfach gerade so mit einer der Shootingstars in dieser Truppe und mit 21 Jahren einfach auch ein Talent, das sich über die Saison noch viel, viel weiterentwickeln kann.
Logo und natürlich einen geilen Stürmer als einen geilen Trainer als Stürmer, ja, wenn du so einen ehemaligen Weltklasse-Stürmer als Trainer hast, kannst du natürlich sehr, sehr viel mitnehmen.
Ja, und was auch stark ist, alle gucken vor der Partie auf Soma. Alle sagen, Soma muss dieses Derby quasi schultern und entscheiden.
Aber das ist ja gut. Ja,
total,
am Ende,
ja.
Am Ende sind dann halt die Jungs links und rechts neben ihnen dann auch gefragt, weil sie dann vielleicht ein bisschen mehr Freiräume kriegen, weil sich halt viel auf ihn konzentriert. Und dann ist halt ein Skobel und ein Justwan da. Und ja, das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Damit kann er dann ja an sich auch leben.
Ja, was man vielleicht als kleinen Vorgriff auf die Stats von später noch sagen kann. Passmaschine, Finn Otto, Markiew, Fernandes waren die 3 Spieler, die an dem Spieltag die meisten Punkte über Pässe eingefahren haben. Also Nürnberg auch da kontrollierend, Nürnberg mit ordentlich Ballbesitz, Nürnberg mit Pässen in der gegnerischen Hälfte, die auch wirklich Kickbase-Punkte bringen. Und durch die Bank weg kann man gerade sagen, die ersten 11 von Nürnberg packt ihr sowieso ein. Aber eben auch, was da aus Reihe 2 kommt, wer eingewechselt wird, wer jetzt über die nächsten beiden Wochen stark steigen kann. Oder aber einfach auch, wenn die Flut eben alle Boote hebt, kann halt auch mal ein 250k, ein Millionenspieler nach Einwechslung noch ordentliche Punkte mitnehmen an so einem Spieltag.
So sieht's aus.
Nächstes Game. Und es wird nicht weniger überraschend und nicht weniger torreich. Hertha gegen Heidenheim. Und wie entfesselt die Hertha gerade spielt, ist wirklich irre. Und wir haben es am ersten Spiel ja schon angesprochen, dass da einfach ein bisschen verschiedene Prinzipien und vielleicht auch ein Ticken veränderte Spielphilosophie auf einmal auf dem Platz ist. Und das sieht man auch in Zahlen. Die Hertha hat nach 2 Spieltagen die meisten Zweikämpfe geführt, 253 an der Zahl. Also man nimmt diesen Kampf, vielleicht ein Stück weit auch übers ganze Feld, deutlich, deutlich mehr an als auch im letzten Jahr. Und ich finde, dass gerade das letzte Drittel und die Räume vor der Viererkette von Heidenheim echt gut bespielt worden sind. Also immer wieder die Bälle auf den Brekalo, der treibt, auf den Winkler, der treibt, die dann einfach mit Gesicht auf die Kette laufen und gefährliche Steckpässe spielen können, die waren gerade in Halbzeit 1 echt, echt stark.
Klar, Logo, so ein Spiel fängt natürlich in Minute 2 natürlich sensationell an. Ja, das ist natürlich dann auch so ein Momentum, was sie gerade haben. Aber ich bin bei allem, was du sagst, bei dir, ist was ganz, ganz anderes als letztes Jahr. Und auch das haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Wahrscheinlich tat es gut, die ganzen Ego-Shooter, die es wahrscheinlich in dieser Gruppe gab im letzten Jahr, die immer irgendwas für sich beansprucht haben und für sich vielleicht ein Stück weit glänzen wollten, aber selten als Team fungiert haben, hast du jetzt eine ganz, ganz andere Energie drin, eine ganz, ganz andere Hierarchie drin. Und ich bin gespannt, was man noch auf den Transfermarkt macht und wie viel, weil das haben wir, glaube ich, letzte Woche nicht. Das kann ein bisschen was verändern, aber auch da wird man, glaube ich, genau drauf gucken. Aber Stand jetzt hätte ich das der Hertha so nicht zugetraut. Und wie gesagt, Hut ab an Stefan Leitl und die Mannschaft von Hertha, dann halt Heidenheim, nicht irgendjemand, dann so zu bespielen, zu bearbeiten. Wow. Und übrigens, Heidenheim, wenn es so bleibt und hochrechnet, kriegen sie 119 Gegentore in der Saison.
Du hast ja recht, Tusche. Auch das ist richtig.
Ja. Ist mir nämlich gerade eingefallen.
Ja, guter Punkt, ey. Ja? Das ist so ein bisschen die Frage, was man dem erzählt.
Ja, natürlich. Mann 7, sonst war Heidenheim gerade in Liga 2 immer die Mannschaft, die gerade defensiv brutal stabil war, wo du wusstest, Alter, da kriegst du nicht so viele Chancen. Und das muss Frank Schmidt mit der Mannschaft wieder reinkriegen, ja? Dass du halt erstmal wieder dein Tor verteidigst. Mhm. Das musst du wieder reinkriegen, weil nochmal, so viele Gegentore, auch gegen Osnabrück, dann 3 zu bekommen zu Hause. Du wirst nicht immer 4 oder 5 schießen können zu Hause. Ja, du musst dann diese Tugend wieder reinkriegen. Mhm. Dann wirst du wieder mehr Spiele gewinnen und wirst ein anderes Gefühl für bekommen. Aber das ist in 2 Spielen viel, viel, viel zu viel.
Total. Gegen Osnabrück habe ich noch gedacht, okay, Kopacz mit einem Sonntagsschuss, okay, ich glaube, Wiemann war es, der nach einer Ecke einköpft. Das kann da mal passieren und sieht in Summe einfach nach einem schlechteren Spiel aus, als es am Ende des Tages gewesen ist. Aber jetzt gegen die Hertha war die Abwehr wirklich luftig. Und man sieht es ja auch mit der Entscheidung von Schmidt, in der Halbzeit Mainka auszuwechseln, der 3 Jahre in der Bulli keine Sekunde verpasst hat. Nein, Liga 2 am zweiten Spiel sagen, okay, ich muss irgendwas verändern, ich nehme meinen Kapitän jetzt vom Platz runter. Ist schon auch ein deutlicher Wink, dass auch Frank Schmidt gar nicht zufrieden gewesen ist mit der ersten Halbzeit.
Ja, war er nicht. Der war sogar sehr, sehr schwer angekotzt, logisch. Hat 4-fach Wechsel vorgenommen, auch sehr, sehr selten im Fußball. Aber bei Mainka muss man auch sagen, er hat noch eine gelbe Karte. Na, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch noch mit wahrscheinlich 75% mit reingespielt hat. Weil sonst lässt er ihn, glaube ich, oben. Wollte ihn nicht verlieren dann für das nächste Heimspiel. Und dann sagst du ja, komm, ey, dann nehme ich den halt mal runter. Am Ende hätte er wahrscheinlich alle 11 auswechseln können oder alle 10 Feldspieler. Weil das war natürlich auch gar nichts. Und das hat er auch gesagt, ja, wenn du so in so ein Spiel reingehst und er vorher noch angemahnt hat, ey, wir müssen aufpassen, das kann ja eklig werden, wir müssen sofort da sein. Und liegst nach 2 Minuten zurück und dann lieferst du so eine erste Halbzeit hin. Pff, das tut weh, das ist bitter. Ja, aber dann müssen sie arbeiten. Und wie gesagt, sie müssen wieder dahin kommen, diese eklige, dreckige, positiv gemeinte Mannschaft zu werden, wo man auch keine Lust hat, gegen sie zu spielen. Gerade im Offensivbereich.
Was ich von Frank Schmidt ganz cool fand, dass er sich trotz des schlechten Spiels seiner Mannschaft vor die Mannschaft stellt und sagt, ey, da gehört auch ein Trainer mit dazu, so... Da gibt es Wechselwirkungen zwischen Trainer und Mannschaft und die sind nicht alleine verantwortlich dafür. Leitl stellt sich dann auch irgendwie vor Schmidt und sagt, ja okay, aber man kann schon nochmal sagen, wenn die Mannschaft einfach kein gutes Spiel gezeigt hat, so am Ende des Tages sind das schon die 11 oder 15, 16 Jungs, die am Ende verantwortlich dafür sind, wie gespielt oder wie Leistung gebracht wird. Aber da fand ich wirklich von beiden Trainern eigentlich ganz cool, was nach dem Spiel über die Spieler gesagt worden ist und miteinander umgegangen wird. Und letzter Punkt zu dem Spiel. Du hast gerade eben gesagt, eventuell hat man so ein bisschen Blut geleckt bei der Hertha und es passiert noch was auf dem Transfermarkt. Es gibt aber auch noch einen Spieler, der eigentlich einen Wechselwunsch hinterlegt hat. Martin Winkler.
Der wird nach Anderlecht wechseln. Ich glaube, das kannst du ihm nicht verwehren. Erste Liga, erste Anderlecht, brutaler Traditionsverein in Belgien. Spielt, glaube ich, auch international. Ich weiß aber nicht jetzt was, ob es dann Euroleague ist oder Conference League ist. Aber ich glaube, dass sie international dabei sind. Spielen in Belgien immer eine gute Rolle. Ja, und ich glaube... dass da noch was passieren wird. Zumal der Vertrag ausläuft für ihn, ja, du kannst jetzt nur noch Geld generieren, 27 läuft der Vertrag aus, er würde ihn selbst, wenn du sagst, nee, du machst das jetzt nicht verlängern, ja, und da musst du überlegen, komm, was machst du jetzt? Nimmst du jetzt nochmal die Kohle mit? Oder sagst du, okay, du kannst es jetzt vielleicht durch die ganzen Transfereinnahmen, die du hast, darauf verzichten, ihn im Sommer halt ablösefrei zu verlieren? Aber was macht was mit dem Jungen? Das sind so Themen, die musst du natürlich abwägen bei so einem Wechselgedanken von einem Spieler, wo du weißt, okay, der ist halt nur noch ein Dreivierteljahr da. Und das musst du abwägen. Und wen kannst du dann dazu holen? Wer kann diese Lücke füllen mit der Energie, die gerade herrscht bei der Hertha? Ja? Und das sind so Dinge, da werden sie sich, glaube ich, schon genug Gedanken machen. Aber ich glaube, dass er wechseln wird.
Aus Ex-Profi-Perspektive gesprochen, ändert so ein guter Saisonstart nochmal was beim Spieler in den Überlegungen zu sagen, boah, okay, aber jetzt bin ich gerade bei der Hertha super in Fahrt, habe eine ganz andere Rolle als in den Jahren davor und es läuft?
Das würdest du ja dann mitnehmen zu deinem neuen Verein, ja, du bist gerade auf dem Peak, bei dir läuft es gerade gut, klar, bei deinem aktuellen Verein, das ist die Hertha, aber den Schwung würdest du mitnehmen auch nach Belgien jetzt, wenn es dann Anderlecht wird und die sehen ja auch, was los ist und dann wird er da wahrscheinlich ist eh spielfit, ist im Rhythmus, wird dann auch sofort dann wahrscheinlich, wenn es noch die Woche passiert, am Wochenende spielen können. Und das willst du mitnehmen, diesen Flow. Und willst nicht warten. Weil was ist, wenn dann der Flow weg ist, du dich verletzt oder sonstiges, da wirst du jetzt wahrscheinlich für 3-4 Jahre unterschreiben, dich auch nochmal monetär verbessern können. So, das sind ja alles so Themen, die du ja hast. Plus, Hast du mal geguckt zufällig, ob die international dabei sind?
Oh, na recht, mache ich gerne eben.
Und du kannst wahrscheinlich international spielen und kannst ja dann auch nochmal. In Belgien gucken ja auch viele Scouts hin, ja, dann wieder bei anderen Ligen, ja, ob das Deutschland ist, dann erste Liga, ob das dann aber auch England ist, ja, da sind ja auch schon viele Spieler gewechselt. Guck mal, Zolles jetzt für 30 Millionen, glaube ich, nach Arsenal aus Brügge. Also da gibt ja schon gute Beispiele, dass Belgien halt auch für viele große Ligen interessant sind. Und er hat ein gutes Alter, deswegen glaube ich, dass er weggehen wird.
Spielen Euroleague-Quali, haben jetzt noch zwei Spiele gegen Kairat Almaty vor sich. Oh, und wenn sie die gewinnen, dann sollten sie dabei sein.
Okay. Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Kannst wahrscheinlich gleich Euroleague spielen. Weiß nicht, ob jetzt die Woche wahrscheinlich schon das Hinspiel ist. Könnte ich mir vorstellen, Donnerstag. Ja, da hast du Bock drauf, nicht? Ist ja logisch. Mal gucken, ob man sich da einigt. Aber ich glaube, ja.
Alles klar, nehmen wir genauso mit und gucken aufs nächste Spiel, das wir, finde ich, ähnlich kurz besprechen könnten, wie wir Braunschweig in Bochum besprochen haben, weil es war das Langweilige der beiden Derbys. Ich glaube, das Pfalzlied war ohne Witz, Mann, das Beste an diesem Spiel. Ich muss sagen, das habe ich sehr, sehr genossen vor dem Spiel. Habe das ja einmal mit Janni vor Ort gehört. Und jetzt beim zweiten Mal sind wir wirklich sehr, sehr im Ohr geblieben und fand ich cool, auch eine geile Stimmung auf den Rängen. Das macht schon wirklich was mit einem. Aber dass Kral und Kobalt mit 218 und 172 Punkten die beiden Top-Punkte bei beiden Teams sind, sagt, glaube ich, schon sehr, sehr viel über Spiel aus.
Boah, war echt boring.
Ja, war echt boring. Boring, lese ich auch einfach die nächsten Zahlen noch weiter runter. Lautern macht 1100 Teampunkte, der KSC 1050. Also war man auch wirklich beidseitig gleich boring in diesem Spiel oder gleich gut, gleich schlecht, wie man es eben nennen möchte. XG-Verteilung auch da, 1,05 zu 0,75. Also in Summe ein leistungsgerechtes und ausgeglichenes Unentschieden. Und ich glaube, viel weiter besprechen müssen wir es eigentlich auch nicht, oder?
Ja. Also das war ein Spiel, mein Gott. Das zweite Topspiel miteinander, 0 zu 0.
Bitte. Nehmt dem FCK die Topspiele weg.
Das reicht, glaube ich. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Kaiserslautern, jetzt GT, keine Ahnung, was mit ihm ist. Kanate kam rein, hat dann auch ein Riesenbrett vertändelt. Erste taktisch gut, der zweite nicht gut, kommt trotzdem am Tor vorbei, aber lässt ihn halt auch liegen, weil er weggegrätscht wird. Aber ansonsten, boah, war das echt ein Spiel so. Da habe ich ab und zu mal gegähnt, muss ich sagen.
Es hat auf jeden Fall Längen, ja. Was ich dir erzählen kann zum FCK, ich habe mit Janni eine Saisonwette laufen. Oha. Weil ich.
Da bin ich gespannt, wie die aussieht.
In unserer Prediction habe ich nämlich gesagt, ich tippe Lautern auf 12. Oder 13 sogar. Und er hat dann sofort gesagt, nee, das kann ja aber mal gar nicht sein. Wie sieht's denn aus? Würdest du wetten? Und jetzt haben wir die Wette am Laufen. Obere Tabellenhälfte gegen untere Tabellenhälfte einmal essen gehen. Ich bin gespannt.
Sehr gut.
2 Punkte sieht bisher ganz gut für mich aus. Wir machen weiter. Tusche. Cottbus ist stark gestartet, hat aber am zweiten Spieltag auch stark nachgelassen. Die Engelhardt-Verletzung unter der Woche dezimiert Cottbus und hat, glaube ich, das Spiel auch so ein bisschen aus Energieperspektive überschattet. Nach dem Höhenflug gegen Hannover wurde man jetzt auf der Alm schon sehr, sehr geerdet. Und Bielefeld hat im Vergleich zum ersten Spiel, wo man 2-1 verloren hat, wirklich einen sehr starken Auftritt gezeigt.
Ja, aber Höhenflug ist ja bei Cottbus, nochmal das Spiel letzte Woche, am ersten Spiel, da darfst du nicht gewinnen. Also da gab es schon so viele Themen, die Cottbus hatte. Und das hat sich nach Bielefeld ja mit rübergezogen. Mhm. Das, glaube ich, hast du einmal aufs Tor geschossen, da steht dann XG-Goals-Wert von
0,56.
Sehr wenig. Aber die tun sich halt so schwer, vernünftig, konstruktiv und strukturiert ins letzte Drittel zu kommen beim Gegner. Dann machst du Fehler, Pelivan, ja, macht ja nochmal so einen Bock. Mhm. Wo Boakshi einfach den Ball rüberspielen muss. Ich hätte ihn übrigens zur Sau gemacht. Ja? Nicht als Krodowski, aber von einem anderen Spieler.
Ja, klar.
Ja, legt den Ball quer und dann ist alles cool oder schießt den scheiß Ball ins Tor. Aber das, boah, da bin ich früher steil gegangen bei sowas. Ja, auch wenn ich nicht der war, der da drüben mitgelaufen ist. Weil sowas geht gar nicht. Sowas, ich hasse sowas, ja. So ein Ego-Zocker, das ist eine Katastrophe, weil zu dem Zeitpunkt steht 2-0. Lass Cottbus 2-1 machen. Es wird eine andere Dynamik, es wird ein anderes Spiel. Ja, und dann macht da das Ding schon drauf, 3-0, arschgeleckt. Feiern nicht alle, die feiern nicht sogar mehr, dass du den Ball rüberlegst, als wenn du dann vielleicht selber reinmachst. Und sowas kann ich nicht ab, aber Cottbus muss was machen, Anton. Sonst kriegen sie mega, mega, mega Probleme.
Offensiv, jetzt mit, defensiv durch, oder überall?
Überall. Du musst 3-4 Spieler und du musst sowieso einen holen für Engelhardt und dann musst du noch 3 andere holen. Da auch nochmal wahrscheinlich in jedem Bereich, finde ich. Du brauchst Tempo, gerade wenn du Bittencourt hast und einen Cigerci, ja, die jetzt nicht das Tempo haben, aber die immer wieder für einen genialen Moment gut sind. wenn sie einen freien Fuß haben, Bälle spielen können. Aber du brauchst halt Tiefgang, du brauchst Speed, 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 Speed. Und das ist noch nicht so richtig gegeben. Klar, Butler hat das, aber hat auch noch nicht so richtig Bundesliga gespielt, zweite Liga. Da musst du versuchen, zu Jungs zu holen, Spieler zu holen, die das nachgewiesen haben, die im guten Alter sind, diese die Attribute mitbringen und dann umsetzen. Weil sonst kriegst du mega, mega, mega Probleme. Das ist ganz klar. Mal gucken, ob Kottos vielleicht nach Dresden guckt, da ferner. Wäre zum Beispiel, finde ich, ein Stürmer, wo man versuchen könnte anzuklopfen. Ey, kannst du dir das vorstellen? Bei uns bist du vorne gesetzt. Dann verändert sich vielleicht auch nochmal ein bisschen die Statik. Klar, auch kein Spieler mit Tiefgang, aber jemand, der halt Körperlichkeit reinbringt, der nachgewiesen hat, dass er zweite Liga kann, der Kopfballtore schießen kann. Aber du musst da was verändern, sonst kriegst du richtig, richtig Probleme. Und das hat sich auch schon gegen Hannover. Klar, das hat viel weggetäuscht, das Ergebnis.
Ja.
Aber wenn es normal läuft, kriegst du da auch 3 oder 4 Dinger. Das ist ganz klar.
Man muss ja auch fairerweise sagen, dass Pelle Wollitz genau das alles auch schon nach dem Hannover-Spiel richtig eingeordnet hat und gesagt hat, ey, wir gewinnen dieses Spiel in 9 von 10 Fällen nicht und ich brauche noch 2 bis 3 Neuzugänge.
Sag bitte Zugänge. Nicht Pelle, sondern Pele.
Pele. Pele. Scusi, Tusche.
Scusi. Pele.
Pele Wollitz. So, also der hat schon immer den richtigen Ton getroffen und sieht auch die Probleme, die da eventuell noch an 1, 2 Stellen vorherrschen. Auf der anderen Seite bei Bielefeld, muss man sagen, war es jetzt ein wirklich, wirklich guter, geschlossener Auftritt gegen eine schwache Mannschaft, fairerweise. Aber mit fast 2000 Teampunkten hat man in allen Mannschaftsteilen echt ein gutes Spiel abgeliefert. Und vor allem Joel Godowski da vorne. Mann, das ist der Heimscheißer der zweiten Liga.
Geil, Alter.
11 von 11 seiner letzten Tore zu Hause erzielt.
Oha, siehst du, der Auswärts will er nicht.
Nee, muss er nicht,
klappt nicht. Kann er nicht, warum auch
immer. Ladehemmung.
Aber das zweite ist halt ein unfassbares Tor. Raul-Style, Alter, diese Entscheidungsfindung zu haben, weil er sieht, links kommt, glaube ich, noch Dumbia angeflitzt. Da wird es wahrscheinlich eklig, weil er jetzt auch nicht diesen ganz großen Endspeed hat. Aber den dann so wegzumachen, Alter, leckt mich am Arsch, Alter. Also Hut ab, die Eier zu haben, den dann so reinzunaschen mit dem Lupfer von, das waren ja 16 Meter knapp. Geil. Geil, 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 Hut ab. Und diese Tore siehst du halt auch nur vierteljährlich, wenn überhaupt, in den Top 5 liegen in Europa. Also das war schon Weltklasse in meinen Augen.
Und wir kriegen auch echt in den ersten beiden Spieltagen gute Buden. Also wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, wo du Top 5 Tore eingerankt hast. Jetzt sehen wir wieder Nollenberger mit einem ganz, ganz feinen Abschluss. Wir sehen Grodowski mit einer Sahnebude. Also da passiert schon echt viel in Liga 2. Und was ich auch sagen muss, den Torjubel mit den Hörnern fand ich geil.
Das ist dein Ding, hä? Was hast du gefallen, wenn du mal bei dir eins machst?
Alter, Tusche, ich habe die letzte Mal vor 5 Jahren, glaube ich, getroffen. Aber ich
sag, wie geht's deinem Knie? Wie geht's deinem Knie überhaupt?
In Ordnung. Passt.
Ja?
Okay. Ja, bin wieder deutlich mobiler.
Okay.
Aber ich habe von dir auch noch nie einen gesehen. Liegt vielleicht daran, dass du in München eigentlich nie gewonnen hast, aber was war dein Torjubel, Tusche?
Ach, ich war bei Torjubel so schlecht.
Thomas Müller Faust, ja.
Ja, genau, meistens das. Aber ich war echt, ich habe einmal, klar, das Hertha-Tor, das Derby-Tor, da bin ich losgelaufen wie so ein Affe, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Das sah maximal schlecht aus. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht. Ich war jetzt nicht so mein Ding, wo ich mir vorher schon irgendwelche Gedanken gemacht habe, ey, was ist, wenn ich ein Tor schieße? Ich wusste ja, dass ich ja viele Tore schieße.
Hättest du jedes Mal was Neues überlegen können. Ja, ich finde Torjubel geil. Also ich finde es funny, wenn da sich irgendjemand was überlegt, gerade auch bei den Knipsern, wenn da ein bisschen was passiert und zelebriert wird nach dem Spiel oder nach dem Tor. Soll natürlich nicht ausarten, aber ich finde es schon irgendwie immer wieder ganz lustig.
Sehr gut.
2 Spiele haben wir noch auf der Pfanne. Dresden gegen Darmstadt 1:0. Sickinger, Smith, Inanoglu rotieren in die Startelf rein bei beiden Mannschaften. Dresden hat jetzt einen ganz guten Heimspielauftakt erlebt. Im Kontrast zu dem 3:0 in Nürnberg. Hat wenig zugelassen und dann aber auch die eigene Bude gemacht. Also wenn man auf die XG-Verteilung schaut, war nicht wirklich viel zu holen in dem Spiel. War 0,6 pro Dresden zu 0,4 pro Darmstadt. Also eigentlich ein Spiel, wo du sagst, das kann auch gut und gern zu 0 ausgehen. Dresden macht am Ende mit guter Qualität von Sterner, dass sie da mit 3 Punkten rausgehen. An sich ein Spiel, das finde ich mehr über Darmstadt sagt als über Dresden, weil das Dresden einen guten Kader hat und funktioniert. Finde ich, hat man davor eigentlich gewusst. Aber bei Darmstadt, finde ich, sieht man schon krass, dass die Mannschaft noch in der Findungsphase ist und irgendwie diesen einen Sieg endlich braucht, um diese Serie zu zerreißen. Und dass man einfach noch nicht so geschlossen ist und gefunden hat, wer am Ende des Tages wirklich Startelf spielen kann.
Ja. Definitiv, also Darmstadt braucht auf jeden Fall Zeit. Ich hoffe, dass Flo Kohfeldt die dann auch bekommt von Darmstadt. Das wird ein Weilchen dauern, bis dann wir auch da über Automatismen und Abläufe reden können. Ja, auch der Kader dann relativ spät zusammen, jetzt nochmal den Smith Gold gleich reingeworfen. Der Lee wird noch ein bisschen brauchen, mal gucken. Also ich habe eigentlich gedacht, dass er anfängt, hätte nie gedacht, dass Smith nach 40 Stunden sofort dann online ist. Ich verkaufe übrigens Sterner, der hat dann 234 Punkte gemacht, ich habe 400 insgesamt gemacht. Auch das war nochmal wieder so ein Ding in die Schnauze für mich übrigens, wenn ich das gerade so sehe. Aber ist halt so. Aber
du hast sogar Dresden, an Janni verkauft, gell?
Ja, ja, genau. Aber Dresden, klar, zu Hause dann halt schon auch speziell das Stadion, die Fans. Und ich glaube, dass das Spiel auch dann vernünftig und nicht vernünftig, dass es auch gerecht so ausging und Dresden angekommen ist und Darmstadt noch ein bisschen braucht. Und jetzt dann nach dem Pokal Hannover 96 zu Gast hat, kann ein fieser Start werden für Darmstadt.
Definitiv. Fieser Start ist es auch für Hannover geworden nach den ersten beiden Spieltagen. 1-0 zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Beide Male bessere Mannschaft gewesen. Tusche, du bist vor Ort gewesen. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also die Aufstellung erstmal schon ganz komisch. Ja, vorm Spiel. So, dann kommt erstmal Loritz raus. Weinkauf rein nach dem zweiten Spiel oder nach einem Spieltag. Mhm. Völlig ungewöhnlich. Ich habe okay, komm, Loritz vielleicht krank. Dann lese ich im Kader. Wow. Torwartposition schon sehr, sehr sensibel. Dann gucke ich Tyne Kellmann. Also Hannover mit keinem richtig Neuner. Hartl rein. Kein Kellmann, kein Pichler. Heimspiel ohne richtiger Stürmer. Okay. Sehr viel auf den Gegner geguckt. Dann sehe ich Wolfsburg. Gefühlt 5 zentrale Mittelfeldspieler in dieser Mannschaft. Auf einmal Rex Bijay in der Dreierkette mit dem Linksfuß drin. Gerhard drin, Zwanberg drin. Kein Glatzel. Vorne dann nur
Hornby.
Irre. Und dann hast du ja auch noch im Kader auf der Bank, gerade bei Wolfsburg, ja nochmal 3 Zentrumspieler. Puh. Also auch da wurde sich sehr viel Gedanken gemacht, was passt auf den Gegner, dies, das. In meinem Verständnis ist das manchmal zu viel, finde ich, dass man die Jungs zu viel überfrachtet und zu viel denkt auf dem Video, wie was so sein kann. Aber am Ende, Alter, ey, ist es Stadion, mal 20 Grad, mal 30, mal 25, mal ein geiler Rasen, mal ein Scheißrasen, Entscheidungsfindung, 11 gegen 11, das sieht manchmal vielleicht einfacher aus und klarer für die Trainer wahrscheinlich, wenn sie sich das angucken. Aber am Ende, Alter, geht es um Kleinigkeiten. Und gerade in so einem Spiel, auch das habe ich vor dem Spiel gesagt, 50-50, da werden halt viel Kleinigkeiten entscheiden. So, und da habe ich schon so gedacht, Alter, was ist das für Aufstellung, ja? Also, also wieder Wolfsburg dann in Dreierkette. Aber Hannover, in Summe muss dieses Spiel, finde ich, gewinnen. Darf es auf jeden Fall wieder nicht verlieren.
Ja.
Ja, dann muss es halt 0-0 ausgehen, aber das kriegen sie halt auch nicht hin. Dann hält Hugoni halt glatte 3,8 Sekunden lang. Ja, lass ihn los, lass dich da gar nicht reinwinden. Steh anders vorher schon, du weißt, ey, bald ist das Spiel vorbei, du kotzt sowieso ab. Dann nimm mal einen Punkt mit. Gerade in so einem Derby durfte man ja nicht sagen, aber Niedersachsen-Spiel oder wie auch immer. Boah, Hannover tut echt bitter weh. Auch da, wie gesagt, habe ich 4 Riesenchancen aufgeschrieben. Neubauer nach dem Steckpass von Hartl. Pichler, wo er einmal den Ball nicht annimmt von Kellmann. Dann nochmal Kellmann auf Pichler und Ocon in derselben Minute nach einem Eckball an die Latte geköpft, wo Zielinski wobei juchtelt aus 2 Metern. Und am Ende gibt es den Elfmeter. Fabi Rehse geht ran, macht das Ding rein. Du verlierst und stehst nach dem Spiel wieder da und weißt nicht, was passiert ist. Und das war so Stimmung sensationell. Richtig gut. Boah, ausverkauftes Haus. Auf Wolfsburg ein ordentlicher Mob dabei, muss ich sagen. Also da ging es echt cool ab. Richtig, richtig gute Dynamik drin. Ja, und Hannover, die Mannschaft mit der feineren Klinge, in meinen Augen.
Total. Ich finde auch, Hannover spielt nach 2 Spieltagen eigentlich den besten Ball der Liga. Und mich würde es krass überraschen, wenn mit Blick auf Titz irgendwas passiert, weil es eigentlich so ein überzeugender Fußball ist, nur die Ergebnisse eben momentan ausbleiben.
Ja. Aber ansonsten machten halt Oden auch wieder Gindorf, die machen halt beide Bock auf der Seite, dann Hartl jetzt auch noch. Also das, wenn das jetzt noch mehr reinkommt, dass sie sich noch mehr kennenlernen. Bin gespannt, ob es dann immer die Variante ist ohne Kellmann oder Pichler. Vielleicht geht Kellmann auch noch. Ich glaube, die Polen wollten jetzt noch ein bisschen nachlegen. Glaube, wenn es wahrscheinlich zwischen 3 und 4 Millionen ist, glaube ich, wird er noch wechseln. Gerade jetzt hat er nicht angefangen, kotzt natürlich auch ab, ist ja logisch. Und Wolfsburg, siehst du halt schon, da sind schon geile Kicker da, man hat geile Bewegungen. Vini Sosa ist halt auch eine richtige Maschine. Boah, ist das ein Monster ja auf dem Platz. Also das ist schon, Hauke war da hinten dann auch drin. Ich weiß nicht, ob es diese Dreierkette nochmal geben wird, so, auch mit Rex, Bijay und Co. Ja, aber klar, du kannst halt wahrscheinlich schon dich immer wieder an den Gegner anpassen. Ich finde, bleib mehr bei dir, Alter. So war ich als Co-Trainer, so war ich auch, wenn ich mal Trainer war. Ich gucke auf mich. Ey. Und na klar, guckst du dir den Gegner, machst du ja super. Aber immer so extrem auf den nächsten Gegner sich einzustellen. Wow. Aber hat sich der Fußball dahin entwickelt? Ich bin auch schon ein paar Jahre raus als Spieler, logisch. Aber mir wäre das too much gewesen, glaube ich. Und Uwe Neuhaus zum Beispiel hat das nie gemacht. Dann das, den da hinten, bab, noch nie da irgendwo gespielt. Nur wenn das irgendwie vielleicht auf dieser Taktikboard irgendwie funktionieren könnte. Aber am Ende, hey, hat Wolfsburg 1-0 gewonnen. Aber ein dreckiger Sieg, das haben die Jungs dann auch danach am Mikrofon gesagt, bei Sky, auch Fabi Rehse. Und die haben Bammel vor nächsten Montag bei der VSG.
Da auf jeden Fall richtig die Hosen voll. Ey, zu Tobi Strobel. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen ja sowieso sehen, ob er wirklich gegnerbezogen regelmäßig anpasst. Ich glaube aber auch, dass einfach seine Spielidee vielleicht nach 2 Spieltagen noch nicht so verinnerlicht ist, dass er sagt, das ist schon genug VfL-DNA, dass wir sagen, wir zocken das genauso, egal gegen wen durch. In der Rückrunde sehen wir vielleicht auch ein ganz anderes Team oder einen ganz anderen Spielstil gegen Hannover in dem Nachbarschaftsduell. Was ich mir aus Kickbase-Sicht mitnehme, ist, dass Wolfsburg aktuell noch nicht die Übermannschaft ist, die wir erwartet haben, dass Zielinski momentan überragender Wellenreuter-Vertreter ist und dass Hannover irgendwann explodieren muss. Es geht gar nicht anders. Die Frage ist halt, wann.
Ja, und ich sag dir, wenn Hannover dann mal ihre Chancen macht, nicht, dann hagelt es ja grüne Balken ohne Ende. Nicht? Also im Kickbase-Sport, also bleibt bei den Jungs, weil nochmal irgendwann treffen sie die Bude, dann ist irgendwann mal der Knoten geplatzt, dann müssen sie mal wieder irgendwie so ein Spiel gewinnen. Aber dann gibt es grüne Balken en masse zu 1000%. Also Fakt ist, nach dem ersten Spiel hätte ich auch schon Gindorf verkaufen müssen, weil da hätte er wahrscheinlich schon 400 Punkte machen müssen mit den Chancen. Ja, aber auch Oden und Kellmann und Co. Also wie gesagt, nochmal, wenn es da dann mal raschelt, da werdet ihr im Kickback-Sport so viel Freude an Hannover 96 haben.
Yes. Die letzten Stats, die ich dir zum Spieltag mitgeben möchte, bevor wir zum Einkaufswagen kommen, ist einmal die Passmaschine, die, wie schon gesagt, von Nürnberg dominiert wurde. Otto, Makiev und Fernandes, Top 3 Spieler, was Pässe angeht, diesen Spieltag. Im Kreativzentrum hat die Hertha dominiert. Brekalo, Winkler und dein Mann Tusche, Kolbe, mit sehr, sehr vielen Punkten über Torschuss kreierende Aktionen. Bei Torhungrig war es eine gemischte bunte Tüte, da haben wir eigentlich von jedem Verein so ein bisschen was mit drin. Zukowski, Klaus, Gobel, Grodowski, Urbig, Justwan, Nollenberger, Meißner, Rieselmann und Hoffmann. Also wer halt am Spieltag getroffen hat, so der ist da more or less vertreten gewesen. Und Abwehrboss, nochmal spannend, aber auch naheliegend, das 0-0 auf dem Betzenberg, hat natürlich ordentlich Defensivpunkte hergegeben. Kobalt, Franke und Rasmussen waren alle 3 in der Top 10 vertreten und kann man sich auf jeden Fall mit Blick auf gute Abwehrpunkte für die kommenden 2 Wochen mal auf die Scoutlist schreiben.
Und jetzt geht's los, Alter. Das ist geil von dir, mein Schatzi. Das lasse ich jetzt so schön bei mir wirken. Jetzt dein Einkaufswagen XXL, das Pokalpausen-Spezial. Das habe ich jetzt mal angeteasert und jetzt ist es dein Auftritt, dein Werk und alle da draußen zu hören.
Einkaufswagen.
Genau, Tusche. Der Einkaufswagen platzt aus allen Nähten, weil eben 2 Wochen Pause ist. Letzte Woche hatten wir die Kaufempfehlungself. Diese Woche gibt es 5 Picks in 4 Kategorien. Wir haben unter 1 Million, unter 5 Millionen, unter 10 und unter 15. Wir fangen an bei unter 1 Million. Da wird auf jeden Fall dick Reibach gemacht, diese 2 Wochen. Einmal Leo Weinkauf, 250k. Smeed, Darmstadt, 250k. Kaufmann, Heidenheim, 850k. Grimaldi, Nürnberg, 700k und der Bochum-Meier, 250k. Alle werden steigen, nicht alle werden in 2 Wochen viele Punkte abwerfen, aber da könnt ihr auf jeden Fall richtig, richtig Kohle machen, Tusche. Auch du, mein Lieber, kannst Kohle machen für den nächsten Overpass.
Hey, beide Meier sind bei uns schon weg. Wie sowas geht, Alter? Leck mich doch am Arsch, ja?
Die Liga ist schnell. Liga ist schnell, Tusche.
Wahnsinn.
Ein Tier weitergeschaut, unter 5 Millionen. Da wird es echt spannend, weil ich finde, da gibt es einige Jungs, die aktuell ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mitbringen. Nummer 1 ist Sicker bei Bielefeld, 2,1 Millionen, dürfte nochmal für Handwerker links hinten starten. Dann Merkner bei Magdeburg, schon angesprochen, 1,4 Millionen. Nach dem Braunschweig-Debakel sehe ich ihn auch am dritten Spieltag nach einem guten Spiel gegen Osnabrück wieder starten. Dann haben wir Friedrich Müller, der bei Dresden eine überragende Passquote mitbringt. Glaube ich, gerade der Spieler mit der besten Passquote mit so 97% in der zweiten Bundesliga. Und ich habe zwei Gamble-Stürmer-Tusche. Einmal Bene Pichler, 2,8 Millionen. Der, was auch immer was heißen kann, aktuell bei uns in der Liga bei Boris Tomiak.
Könnte ein auch sagen, Super sein, geil, Alter.
Und ich muss auch sagen, dass Tietz sehr, sehr wohlwollend und gut von ihm gesprochen hat nach dem Spiel. Also hat auf jeden Fall Chancen, ist da vorne vielleicht ein anderer Stürmertyp als ein Kellmann und könnte, wenn man irgendwie die Buden dann mal braucht am dritten Spieltag, da vorne starten mit 2,8. Sehr günstig und du wirst es nicht hören wollen. Abdouli Cissé, 1,8 Millionen, ist bei uns immer noch als verletzt gelistet. Muss aber, glaube ich, auch irgendwann in den nächsten Wochen zurückkommen und könnte dann in Konkurrenz zu deinem Taichi Hara treten.
Nein.
Im 10-Millionen-Bracket sind es eigentlich gerade schon echte No-Brainer. Die werden die meisten nicht auf dem Schirm haben. Aber Piet Skobel, 7,3 Millionen, muss man aktuell einsacken. Gerade auch, wenn der über die Verkaufsregel bei uns jetzt gerade wieder abgestoßen werden muss und auf den Transfermarkt kommt, darf man da auf jeden Fall 2-3 Millionen overpayen. Dann haben wir Kolbe mit 5 Millionen, ist er aktuell auch sehr, sehr preiswert zu haben. Joachim Mähle 5,5 Millionen, 124 Zähler gegen Hannover gemacht. Für mich ab jetzt Stammspieler bei den Wölfen. Wir haben Balzi mit 6 Millionen, der Spielmacher unter Tim Walter ist. Und Finn Otto für 8,7 Millionen, der einen super Punkte-Output bei Nürnberg mitbringt. Und auch der deutlich bessere Punkter ist an den ersten beiden Spieltagen im Verhältnis zu seinem Nebenmann Carlo Giropoulos. Letztes Bracket, Tusche, unter 15 Millionen, Winkler, 12,4, sehr zu empfehlen, wenn er denn nicht wechselt. Also nicht dick overpayen, kleines bisschen Luft lassen, dass man eventuell so einen Wechsler Anderlecht noch einpreist, aber an sich, was die Punkte angeht, aktuell über jeden Zweifel erhaben. Und ich meine auch, genau, ich meine richtig, dass Martin Winkler momentan der beste Kickbase-Spieler mit 487 Punkten nach 2 Spieltagen ist. Dann habe ich Phil Harris, der Mann, der immer trifft, 4 Score nach 2 Spieltagen, an jedem Tor direkt beteiligt, 11,4 Millionen. Pirka, 10,7. Der Anschieber und deutlich stärkere Schienenspieler bei St. Pauli. Uden, 11,1 Millionen. Zweimal durchgespielt, auch das unter Tietz enorm selten. Hat einen guten Offensivdrang und muss eigentlich auch nach 2 Spieltagen schon 2 Scorer auf dem Konto haben. Und in eigener Sache, Tusche, du hast schon 2 Spieler von dir empfohlen, deinem Trio. Ich empfehle einen Spieler von mir, Ben Bobzin, 11,5 Millionen. Ist sein Geld, glaube ich, immer noch wert. 123 Punkte gemacht. Zu Hause gegen Darmstadt, gute Rohpunkteausbeute und Torbeteiligung und auch die werden in den kommenden Wochenenden noch kommen, denn bis Spieltag 8 ist das Dresden-Programm, finde ich ganz ordentlich.
Stark, stark, geiler Job von dir. Ich glaube, da ist es sehr, sehr viel Input für die Jungs da draußen und Mädels im Kickback-Sport. Überragend, mein Junge.
Ja, Tusche, überragend waren auch meine Tipps am letzten Spieltag. Ich habe nämlich das 1:1 erzielt und konnte zu dir aufschließen.
Komplett in die Schnauze gekriegt.
Ja, ey, an einem Wochenende kam es echt
einen verschissenen Punkt gemacht?
Was soll ich sagen, Tusche?
Ist du hast das, einfach, ist
du hast
schlecht?
Das Team unentschieden getippt.
Ist das schlecht, Alter? Jesus Maria, ist das dämlich, Alter.
Aber auch da sage ich dir, es kann nur besser werden.
Igitt, Alter.
Sollen wir reingehen in den Spieltagstipp?
Na klar.
Spieltag 3, du darfst anfangen. Braunschweig gegen die Hertha.
Oh, Jesus Maria, 0-2.
1-2, Bochum gegen Osnabrück.
3-0.
3-1, sage ich. Cottbus gegen Fürth.
Ja, es gewinnt Cottbus 2-1.
1-2, Fürth holt den ersten Dreier. Der KSC gegen Wolfsburg. Im Wildpark.
Ja, ich weiß, das ist halt das. Aber ich glaube, die Wölfe werden sich nach dem Pokal aus einer Klinik sich erholen. ein 0-1.
0-1, ich sage 1-2, Heidenheim gegen Dresden.
3-2.
2-1. Nürnberg-Bielefeld.
Ah, es gewinnt Nürnberg. 2-0.
3-1. Tendenz bleibe ich bei dir. Magdeburg gegen Kiel.
Oh, puh, das ist auch wieder 3-3. Da wird es rascheln.
2-2. Auch da bin ich ähnlich wie du unterwegs. Darmstadt gegen Hannover.
Oh, Darmstadt, ey. Irgendwann muss, glaube ich, Hannover gewinnen, ja. 1-3.
2-0, sage ich. Und, also 2-0 für Hannover. 0-2, so rum. Und letztes Spiel St. Pauli gegen Lautern.
2-1.
Ich sage, die 0 steht, aber am falschen Ende. 1-0 für St. Pauli.
Okay.
Wir wurden unter der letzten Folge noch gebeten, Tusche, ja, MVP-Tipp wieder mit reinzubringen. Das heißt, noch durchzugeben, wen wir am dritten Spieltag
okay,
am punktestärksten erwarten.
Hast du schon über jemanden? Lass mich mal kurz überlegen.
Ich habe noch niemanden, aber ich sag dir ganz kurz meinen Weg. Erster Spieltag, Kostli wird MVP gegen Osnabrück. Zweiter Spieltag, Nollenberger wird MVP gegen Osnabrück. Ich gucke jetzt erstmal, wer gegen Osnabrück spielt.
Bochum.
Bochum. Dann gehe ich mit Berkan Taz.
Oh, das ist stark. Ich gehe mit Budo Zivtsivadze gegen Dresden.
Finde ich auch einen coolen Call. Finde ich auch einen guten Call. Und Tusche, nächste Woche ist ja DFB-Pokal. Und ja, auch da kann man wieder aufstellen. Willst du vielleicht einmal durchgeben, ob es bei Altlinike jemanden gibt, den man sich für den Pokal vielleicht mal in sein Team reinnaschen könnte?
Jetzt muss man wahrscheinlich irgendwas defensiv, weil wir wahrscheinlich sehr, sehr viel zu tun bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Klar, wenn man jetzt auf Torschützen geht, muss man natürlich Niedfeld nennen. Logo. Marcel Hartl, auch ein sehr, sehr geiler Kicker. Aber ich würde auf Sonnenberg gehen und auf David Kebe. Ohne, dass ich weiß, ob sie da spielen. Weil Jay Brooks kommt zurück die Woche im Training. Keine Ahnung, wie sich das Trainerteam entscheidet, ob er gegen seinen Ex-Feind starten darf. Aber wenn, dann würde ich Sonnenberg nehmen. Hat auch ein Tor des Monats geschossen. Wir haben übrigens 2-1 gewonnen gestern gegen Halle. Und zweimal Tor des Monats, muss ich mal angucken. Marcel Hartl macht einen Zidane gegen 2 am 16er, geht dadurch in die Box und macht ein unfassbares Tor. Und dann Sonnenberg aus 25 Meter in den Giebel, Diagonale. Bam!
Ja, stark. Okay, das heißt, wenn ich Olise und Kane gegen Osnabrück mitnehme, dann packe ich mir auf jeden Fall als günstiges Gegengewicht noch Sonnenberg und Kewe mit ins Team.
Ja, mach das.
So wird's gemacht, Tusche. Ich habe als letzten Tagesordnungspunkt für den Podcast wieder den Shoutout des Zweitliga-Arena-Siegers. Das war diese Woche Patrick mit 2233 Punkten im 4-4-2-Reingang. Wilde Elf, finde ich, weil auch wieder bunte Tüte und von allen Vereinen so ein bisschen was mit dabei. Im Tor war es Tim Schreiber, dann in der Abwehr Otto, Rasmussen, Elvedi und Müller. Im Mittelfeld Becker, Justwan als Kapitän, also Punkte verdoppelt, Rapp und Winkler und vorne drin die beiden Ballermänner in den ersten beiden Spieltagen, Harris und Grönning. Patrick, geile Elf, herzlichen Glückwunsch.
Stark.
Wenn du nichts mehr hast, Tusche, sind wir durch. Nein. Und dann kannst du dich jetzt hinters Handy klemmen und die nächsten Angebote reintippen.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da und diskutiere mit uns in den Kommentaren über die aktuellen Themen der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.